ARD.
Für eine Recherche bin ich vor ein paar Jahren in einem ziemlich radikalen Verschwörungsforum gelandet. Ja, ihr könnt es euch sicher vorstellen. In dieser abgeschirmten Welt wurden die seltsamsten Behauptungen ausgetauscht. Was mich bis heute sprachlos macht, diese Menschen haben sich ganz aktiv dafür entschieden, den Recherchen von etablierten Medien nicht mehr zu trauen, sondern lieber auf diese kruden Videos zu hören. Hans, von dem ich euch heute erzähle, wächst auch in so einer abgeschotteten Welt auf. Er hat aber keinen Zugang zu anderen Informationen. Und als sich das ändert, trifft Hans eine Entscheidung, die ihn fast die Freiheit kostet.
Hätten sie mich auf dem Schiff erwischt, hätte ich jahrelang im Gefängnis gesessen. Vielleicht hätte ich meine Mutter noch mit reingezogen. Wäre die noch ins Gefängnis gekommen? Ja, es wäre schlimm gewesen.
Nicht im Traum hätte sich Hans als Jugendlicher vorstellen können, dass er eines Tages seine Heimat nur noch verlassen will. Und auch nicht, dass er einen anderen Menschen bitten wird, ihm dabei zu helfen.
War komplett fremd. Ich für ihn, er für mich. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Hans im Glück. Die DDR in den 60ern. Hier beginnt unsere Geschichte. Hans ist noch ein Kind. Seine Eltern sind viel unterwegs und er wächst mehr oder weniger in Kinderheimen auf.
Und da bin ich dann überwiegend vom Staat großgezogen worden und der hat mich auch mit den richtigen politischen Inhalten dann versorgt. Deswegen war ich also zunächst mal sehr linientreu. Wir waren ja alle bei den Pionieren. Wir hatten also alle unsere blauen Halstücher um und die weißen Pionierhemden. Und dann wurde die Fahne hochgezogen und der Trommelwirbel. Und der Schulleiter hat eine kurze Ansprache gehalten und hat gesagt, was wir tun können, um den Sozialismus zu stärken, nämlich gut lernen. Dass das ist, wie wir dem Klassenfeind zeigen können, dass wir besser sind und dass uns die Zukunft gehört, was ja sowieso so ist.
Gesungen wird natürlich auch viel.
Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Denn für den Sozialismus kommt es auf uns alle an. Denn für den Sozialismus bauen wir die Freiheit aus.
Hans weiß nichts über Stasi-Spitzeleien, über Mauertote, über Lager für Andersdenkende und Republikflüchtlinge. Die DDR ist für ihn ein Staat, der alles richtig macht, in dem Gerechtigkeit und Solidarität wichtig sind und der von imperialistischen Feinden umzingelt ist, die alles kaputt machen wollen.
Man hat halt Erzählungen gehört vom Klassenfeind, der jenseits der Elbe wartet und die DDR einkassieren möchte, damit die Krupps ihre Werke in Besitz nehmen und dann die anderen wieder schuften müssen für sie. Und dass alle sozialistischen Errungenschaften, was alles so schön war, dass das dann eben alles weg wäre. Deswegen habe ich dann freiwillig, als ich 18 wurde, auch gleich gesagt, ich möchte in die Partei eintreten. Ab 18 durfte man, dann wurde ich Kandidat ein Jahr lang und ein Jahr später wurde ich dann Mitglied.
Nach der mittleren Reife macht Hans eine Lehre bei der Post in Rostock. Das ist aber nichts für ihn. Er findet die Arbeit schrecklich langweilig. Dann versucht er es bei einem Fotografen, aber der hält ihn für komplett unbegabt. Hans weiß, er braucht dringend einen Job, denn sonst muss er zurück zur Post.
Da sah ich plötzlich ein großes Hochhaus, wo die Bezirkszentrale vom Reisebüro der DDR war. Da dachte ich, jetzt fragst du da mal. Ohne große Hoffnung ging ich da rein, kam aber irgendwie, was weiß ich warum, kam ich da gleich hoch zu irgendeinem Obersten da bei denen und der sagte, also hier in Rostock haben wir leider nichts für Sie. Und dann sagt er, aber in Sassnitz an der Fähre nach Schweden, da könnte man jemanden gebrauchen. Ja, aber das ist Grenze und da sind Sie mit Ausländern zusammen und so weiter. Wie ist denn mit Ihrer politischen Zuverlässigkeit? Na, und da sagte ich, ich bin Mitglied der Partei, ich bin in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, ich bin im GST, ich bin in allem, was man sein kann. Naja, da sagt er, ah ja, okay, okay.
Hans hat den Job und zieht sofort nach Sassnitz. Sein neuer Arbeitsort? Eine Art Glaskasten, erhöht über dem Hafen. Hier kümmert er sich um die Abfertigung für die Passagiere der Fährschiffe. Wenn die Autos von der Fähre fahren, wimmelt es hier von Menschen. Neben ihm in einem zweiten Glaskasten sitzen die Grenzbeamten, die Zollbeamten und diejenigen, die den Zwangsumtausch in DDR-Geld regeln. Hans sieht, wie unter die Autos geleuchtet wird und die Kofferräume durchsucht werden.
Das war aber so, die waren alle nur da während der Fährabfertigungszeiten. Wenn die Fähre weg war, waren die alle in ihren Büros unten im Hafen. Und da waren außer uns dann nur die Reisenden, die die Fähre verpasst hatten und die warten mussten auf die nächste Fähre in 4 Stunden. Da hatte ich dann die tolle Gelegenheit, dass ich mich mit den Leuten unterhalten konnte.
Er lernt Englisch und Schwedisch und freut sich, wenn ein schwedischer Passagier die Fähre verpasst. So wird die Welt von Hans langsam größer.
Dann hörte ich, ach guck mal an, die haben ja ein Sozialsystem, das ist mindestens so gut wie bei uns in der DDR. Die haben uns immer erzählt, ja, bei uns in der DDR, da ist das alles kostenlos im Westen. Wer einen Arzt nicht bezahlen kann, der muss verrecken. Ach guck mal an, da gibt's Schulspeisung in den Schulen. Da haben die Nachmittagsunterricht und kriegen Hausaufgabenbetreuung. Da gibt's einen Service, Medical Service, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, der also unserem weit überlegen ist. Da kam ich dann wirklich ins Grübeln und dachte, ja komisch, irgendwas stimmt doch da nicht.
Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Zu merken, dass das, was ich von Geburt an kenne und für die Wahrheit gehalten habe, vielleicht gar nicht stimmt. Denn natürlich hängt unser Weltbild auch mit den Informationen zusammen, die wir bekommen. Ich muss da gleich wieder an die vielen Fake News denken, die gerade im Netz unterwegs sind. Wenn die Wahrheit nicht mehr gesichert ist, dann schafft das Unsicherheit und kann wie bei uns gerade sogar die Demokratie zum Wackeln bringen. Aber das führt zu weit. Erstmal zurück zu Hans. Der wird immer skeptischer. Es kommen dann immer mehr kleine, eigentlich ganz banale Erfahrungen dazu. Zum Beispiel ist er ein begeisterter Schwimmer und im Frühsommer zur Eröffnung der Freibadsaison gibt es in der Zeitung immer einen Artikel über den ersten Schwimmer des Jahres.
Und dann dachte ich, ich will auch mal der erste Schwimmer sein und mit Bild und Namen in die Zeitung.
Es ist der erste Tag der Badesaison. Hans hat schon alles ganz genau geplant. Er läuft so früh am Morgen zum Freibad, dass er garantiert der erste Badegast sein wird. Und tatsächlich, der Eingang ist noch geschlossen und niemand sonst vor der Tür. Hans ist sich sicher. Er wird gleich als erster Schwimmer des Jahres ins Wasser springen und in die Zeitung kommen. Doch dann hört er von drinnen Geräusche.
In dem Moment, als die offiziell öffneten, kam da einer raus mit nassen Haaren und einem Handtuch und hinter ihm ein paar Leute mit Mikrofonen und Kameras. Und der war dann am nächsten Tag als der erste Schwimmer. Und natürlich war das dann auch einer, der auch sonst tolle Sachen macht und in der Partei. Naja, sowas zum Beispiel.
Ist das vielleicht alles ein abgekartetes Spiel? Und wenn hier, wo überall noch? In Hans wachsen immer mehr Fragen. Der komplette Perspektivwechsel kommt dann 1968 mit dem sogenannten Prager Frühling. Denn auf einmal verhält sich seine geliebte DDR so menschenverachtend, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Aber dazu erstmal ein paar Fakten zum Prager Frühling. Ich zumindest musste mich erstmal kurz einlesen, was damals genau passiert ist. Im Januar 1968 wird in der Tschechoslowakei der neue Parteisekretär gewählt, Alexander Dubček. Der beginnt gleich nach der Wahl Reformen umzusetzen, die das Volk schon lange gewollt hat. Sozialismus mit menschlichem Antlitz heißt die neue Parole. Geplant sind zum Beispiel der Abbau von Machtpositionen und stattdessen ein Parlament mit verschiedenen bürgerlichen Parteien. Kein blinder Gehorsam gegenüber Moskau mehr. Und die stalinistische Vergangenheit soll aufgearbeitet werden. Und ganz wichtig, Reisefreiheit und Meinungsfreiheit. Alexander Dubček hebt auch die Pressezensur auf. Eine wahre Informationsflut entsteht und schwappt bis zu Hans in die DDR.
Da begann ich ja intensiv Radio Prag zu hören. Und Radio Prag hat also praktisch die Linie der dortigen Regierung dann vertreten. Und das waren ja die Reformsozialisten, die also der Meinung waren, wir machen weiter Sozialismus, aber demokratisch, wo jeder sagen kann, was er will, wo auch jeder ins Ausland fahren kann, wenn er die Lust dazu hat. Und plötzlich konnten auch die Leute aus der Tschechoslowakei bei uns vorbeikommen, weil auch für die war das der schnellste Weg nach Schweden. Ja, und da habe ich dann also mit den Leuten intensiv diskutiert und war ganz begeistert davon.
Hans hört nicht nur Radio Prag, sondern heimlich auch Deutschlandfunk und verfolgt jeden Tag, was da in Prag passiert. Solche Reformen wünscht er sich auch für die DDR.
Dann kam aber immer mehr der scharfe Gegenwind aus Sibirien.
Es ist der 21. August 1968. Aus der Sowjetunion und den verbündeten Staaten rollen tausende Panzer aus allen Himmelsrichtungen nach Prag. Es ist der größte Militäreinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele Prager versuchen, sich gegen die Invasion zu wehren. Menschen besetzen das Rundfunkgebäude und versuchen so, die freie Berichterstattung zu schützen. Aber sie haben keine Chance. Dubček wird verhaftet und alle Reformen werden zurückgenommen.
Dann mussten wir auch noch da sitzen und mussten also unsere völlige Unterstützung kundtun für diesen Einmarsch. Ja, und das war der Tag, wo ich gesagt habe, nee. Und jetzt plötzlich war ich nicht mehr auf der Linie und sah jetzt plötzlich vor mir, dass ich jetzt mein Leben lang auch anfangen müsste zu heucheln wie alle anderen. Da dachte ich, nee, da will ich nicht mit anfangen. Erstens, ich habe bis dahin immer noch mein Parteiabzeichen auf der Werte getragen, wie man das da so machte. Das habe ich an dem Tag in Klo geschmissen, das hat keiner gemerkt. Nie wieder angesteckt. Zweitens, ich habe ab dem Moment konkret begonnen zu überlegen, wie ich aus der DDR wegkomme.
Und Hans ist schlau. Er will die DDR mit ihren eigenen Waffen schlagen. Alles, was er dafür braucht, ist sein lupenreines Parteibuch und ein Schiff, mit dem er in den Westen fahren kann. Zuständig für Jobs an Bord ist die Seereederei Rostock. Und da bewirbt er sich. Dabei weiß er natürlich ganz genau, so eine Arbeit bekommen nur Leute, die absolut linientreu sind.
Mein Chef, der in Sassnitz vom Reisebüro, kriegte dann so einen Fragebogen und musste dann mich beurteilen. Und die wichtigste Frage war, halten Sie den Bewerber für geeignet, den sozialistischen Staat deutscher Nation würdig im Ausland zu vertreten? Werde ich nie vergessen, diesen Satz. Das hieß also auf Deutsch, meinen Sie, der haut ab? Und dann guckt er mich so an und sagt, naja, Sie werden ja wohl nicht abhauen, oder? Dazu muss man wissen, dass der vor mir immer so ein bisschen Angst hatte, weil ich kam nicht von ihm da wie die anderen, sondern ich war von der Zentrale eingesetzt und ich war der einzige Genosse außer ihm selbst. Also er hatte vor mir immer ein bisschen Bammel. Und dann hat mich aber der Teufel geritten und dann habe ich auf diese Frage gesagt, ja, Herr Korowski im ersten Hafen.
Beide lachen über den Scherz, der von Hans Seite gar keiner ist.
Habe ich gesagt und genau so habe ich es gemacht. Und ja, dann kam ich dann ein paar Tage vor Weihnachten aufs Schiff.
Wo ihm bald ein Matrose auffällt, der ihn zu beobachten scheint. Als Spitzel, das weiß Hans inzwischen nur zu gut, werden gerne Leute aus dem nächsten Umfeld eingesetzt. Der Mann ist ebenfalls ein einfacher Matrose, aber im Gegensatz zu Hans groß, breit und grobschlächtig.
Und der hat mich dann plötzlich so angeguckt, hat gesagt, da gibt's Leute, die hauen ab von dem Schiff und wir haben dann immer wieder Probleme. Wenn wir heimkommen, dann fehlen immer ein paar. Da dachte ich so, jetzt gilt's. Dann habe ich wieder Frechheit siegt, so wie bei meinem Chef, habe ich dann so gemacht.
Hans setzt eine grimmige Miene auf und tut so, als wäre er der staatstreue Parteigenosse.
Ich werde es nie verstehen, wie Menschen, die ihrem Staat alles verdanken, was sie sind, den Staat verraten. Das geht mir nicht in den Sinn. Das verstehe ich nicht. Gedacht so? Ich glaube, das hat gesessen.
Und dann ist sie da. Die Chance, auf die Hans so lange gewartet hat. Der Hafen von Kopenhagen. Und er hat einen Plan, der ziemlich heikel ist und bei dem jede Sekunde entscheidend sein kann. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Mutter. Die ist zu der Zeit nämlich gerade auf Westurlaub bei ihrer Schwester, was für Rentner möglich war. Sie weiß zwar grundsätzlich von Hans' Fluchtplänen, aber sie hat keine Ahnung davon, dass Hans bereits auf der Flucht ist. Und ihre Zeit bei der Schwester ist fast um.
Sie wusste ja nichts davon. Ich wusste es auch nicht, dass ich genau zu dem Zeitpunkt plötzlich die Genehmigung kriege, an Bord zu kommen. Deswegen musste ich sie erreichen, weil wäre sie zurückgefahren, wäre sie nie wieder rausgekommen. Und umgekehrt, wäre sie nicht zurückgekommen, während ich an Bord bin, hätten sie mich sofort eingekastelt. Das musste also übereinstimmen. Und ich dachte, ich muss jetzt aber schaffen, irgendwie zur deutschen Botschaft und dass die mir die Verbindung zu meiner Mutter herstellen, dass die um Gottes Willen nicht zurückfährt.
Hans' einzige Möglichkeit abzuhauen ist also nur an genau diesem Tag in Kopenhagen. Er meldet sich für den Landgang an. Aber dafür braucht er erst die Erlaubnis vom Kapitän. Und der lässt sich nicht blicken. Die Zeit vergeht. Es wird Mittag. Es wird Nachmittag. und um 20 Uhr müssen sie wieder auf dem Schiff sein. In Hans Kopf galoppieren die Gedanken durcheinander. Fieberhaft sucht er nach Plan B.
An Bord saß ja ein dänischer Polizist am Ausgang. Dachte ich, wende ich mich an den, versuche ich mich an den zu hängen. Aber wer weiß, ich hatte schlimme Geschichten gehört von Leuten, die sogar aus Kopenhagen oder sogar aus Hamburg aufs Schiff zurückgeschleppt wurden, bewusstlos geschlagen, da in eine Zelle rein und dann ab in die goldene Heimat für viele Jahre Knast.
Aber dann, endlich. Der Kapitän erscheint, hält seine Ansprache und Hans darf endlich von Bord. Auf dem Kopf hat er seine schwarze Pelzmütze mit Ohrenklappen. Das erste Mal in seinem Leben setzt er seinen Fuß in ein anderes Land. Und an seiner Seite der kräftige Matrose, der Hans immer noch nicht aus den Augen lässt.
Der hat mir schon rechtzeitig vorher gesagt, er wird mich begleiten, damit ich auch gut wieder heimfinde. Und da habe ich gesagt, ja, danke, das ist aber nett, ja, das ist toll, ja, in der fremden Stadt. Naja, und dann dachte ich, ja, scheiße, wie werde ich den los? Es war kurz vor Weihnachten, es war Samstagabend, es wurde dunkel und da war praktisch kein Mensch an diesem Kai. Und wir waren sehr spät dran, weil wir die Einweisung so spät gekriegt hatten. Und als wir losgingen, kamen uns andere schon entgegen, die also wieder zurückkamen schon aufs Schiff. Und wir hatten nur noch genau 2 Stunden. Nach 2 Stunden hätten wir wieder an Bord sein müssen. Und allein der Weg in die Stadt war ungefähr eine halbe Stunde. Naja, und dann gingen wir weiter und immer weiter und wir kamen ins Zentrum, immer mehr Leute. Alle Leute waren mit Weihnachtseinkäufen beschäftigt und dann wurde die Zeit knapp. Und ich dachte, Mensch, jeden Moment sagt er, wir müssen zurück.
Plötzlich stehen sie vor den hell erleuchteten Schaufenstern eines gigantisch großen Kaufhauses.
Wie ich dann später erfuhr, war das das Magazin du Nord, berühmtes Kopenhagener Kaufhaus.
Sie fahren mit der Rolltreppe in den ersten Stock. Hans ist in einem inneren Ausnahmezustand. Diese Unmengen an Waren, das Weihnachtsgedudel, die bunte Dekoration, die vielen Lichter, die Menschenmassen im Weihnachtsstress. Sein überreizter Kopf arbeitet fieberhaft. Wie kann er seinen Begleiter abschütteln?
Und dann standen da ein Haufen Leute vorm Farbfernseher. Und da dachte ich, hier bleibe ich jetzt stehen. Das ist ein gutes Argument. Erstens gab es bei uns noch keine Farbfernseher. Ich hatte noch keinen Farbfernseher gesehen. Zweitens lief da ein Fußballspiel und die Leute guckten da alle gebannt zu. Und der konnte ja nicht wissen, dass mich Fußball überhaupt nicht interessiert. Und hab gesagt, so, jetzt bleibe ich hier stehen. Und wenn der mich dann mit Gewalt zurückschleppen will, dann rufe ich um Hilfe.
Aber vielleicht gibt es noch einen besseren Weg. Und da ist er. Hans kann nicht mehr sagen, warum er genau ihn anspricht. Vielleicht, weil sie das gleiche Alter haben. Vielleicht ist er ihm irgendwie sympathisch. Vielleicht Intuition. Vielleicht einfach nur, weil Hans zufällig hinter ihm steht. Später wird Hans erfahren, dass der Mensch Pohl heißt. Pohl, das ist nicht zu übersehen, ist absoluter Fußballfan. Gebannt verfolgt er das Fußballspiel in dem Menschenpulk vor dem Fernseher.
Ich dann mittendrin und hinter mir mein Begleiter.
Von dem er inzwischen weiß, dass er kein Englisch und kein Schwedisch spricht. Er kann sich also an Pohl wenden, ohne von seinem Bewacher verstanden zu werden.
Und dann habe ich gesagt, ja, wer spielt denn da? Da hat er mir gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, ich sehe nämlich das erste Mal einen Farbfernseher. Sagte auch, ja, weil das für die da nichts Besonderes mehr war. Und dann sagte ich, ja, ich komme aus der DDR. Ach so, ja.
Für Pohl ist das offensichtlich lästiger Smalltalk. Er dreht sich nicht mal zu Hans um. Noch ahnt er nicht, in was für einer Situation er sich wenige Minuten später befinden wird.
Und dann sagte ich nach noch einer kurzen Pause, ach übrigens, ich will auch nicht mehr dahin zurück. Und da guckt er und sagt, aha. Und dann sage ich zu ihm, können Sie mir sagen, wie ich zur deutschen Botschaft komme? Und dann sagt er, ja, kann ich. Und dann sagt er, na gut, gehen wir. Dann sagte ich, geht leider nicht, hinter mir steht jemand, der muss erst mal verschwinden.
Jetzt ist Pohl hellwach. Verstohlen schaut er sich um. Viel später wird Hans erfahren, was in Pohl in diesem Moment vorgeht. Der denkt nämlich, dass Hans nicht nur von einem Mann bewacht wird, sondern von ganz vielen. Nämlich von allen, die genauso wie Hans eine Pelzmütze tragen.
Also für ihn waren Leute mit Pelzmützen Russen. Und er hat das auch gar nicht so groß unterschieden, Ostdeutsch, Russisch oder sonst was. Für ihn einfach Osten. Osten, Pilzmützen und brutal und was weiß ich was. Deswegen hatte er jetzt seinerseits Angst und hat gedacht, dass er dann irgendwo im Osten entführt wird und da im Gefängnis landet.
Hans schwitzt. Der warme Wintermantel und die schwarze Pelzmütze kleben ihm auf der Haut. Und in seinem Kopf immer die gleichen Gedanken. Wie wird er bloß diesen Bewacher los, der ihn jeden Moment zum Rückweg auffordern wird? Und tatsächlich. Auf einmal tippt er Hans auf den Rücken.
Ich kriege einen Schreck, ich drehe mich um und denke, jetzt passiert's. Und dann sagt er, du, wart doch mal hier einen Moment. Ich gehe mal gerade darüber. Ich muss für meine kleine Schwester ein Geschenk besorgen.
Hans atmet tief durch und kann sein Glück nicht fassen. Er sieht, wie sein Bewacher zwischen den Menschen und Regalen verschwindet. Und als er ihn nicht mehr sehen kann, ruft er Paul zu.
Jetzt! Und dann rannte der los. Und jetzt meine Perspektive. Dann lief der überall hin und ich dachte ja, Mensch, warum geht er nicht zum Ausgang? Und redete dauernd mit den Leuten. Und das Problem war, ich verstand ihn nicht. Er verstand mein Schwedisch sehr gut. Aber ich verstand sein Dänisch überhaupt nicht. Hat er denen Tipps gegeben, hat er gesagt, da ist einer, der weg will. Verständig doch mal die ostdeutsche Botschaft oder sowas. Und ich kannte einen Haufen Geschichten von welchen, die in Hamburg aus ihrer Wohnung geholt wurden und wieder aufs DDR-Schiff zurückgebracht wurden. Und irgendwann rannte er zu einer Tür und riss die auf und ging dann eine dunkle Treppe runter. Und ich dachte, Mensch, was macht der jetzt? Was soll das? Da ging dann sogar irgendwo noch eine Sirene an, weil das ein Notausgang war. Wie, wie, wie. Und dann kam dann noch ein Mann auf uns zu, gerannt da über den Hof. Und dann hat er mit dem auch noch geredet. Ich dachte, was redet der mit dem? Und dann mein Eindruck, wir rennen durch die dunklen Straßen von Kopenhagen. Und ich hatte das Gefühl, wir rennen dauernd um das Kaufhaus rum. Und plötzlich denke ich, wir stehen schon wieder vor dem Haupteingang von dem Kaufhaus. Ich dachte, Gott, das will, da steht der doch und sucht mich.
Hans sieht sich entweder in den Fängen seines kräftigen Begleiters oder, genauso schlimm, von Paul verraten und eingesperrt. Paul wiederum versucht, die vermeintlichen russischen Bewacher abzuhängen. Er erkundigt sich nach Hinterausgängen, muss einem Wachmann erklären, dass sie keine Diebe sind, sondern verfolgt werden und rennt auf dunklen Nebenstraßen mit Hans zu seinem Auto. Hans dagegen ist sich ja sicher, dass sie nur ums Kaufhaus gelaufen sind. Und als sie plötzlich vor Pauls Auto stehen, um zur deutschen Botschaft zu fahren, glaubt er ihm kein Wort.
Und er sagt plötzlich, er kann mich dahin fahren. Er hat inzwischen mit x Leuten geredet. Was hat er mit denen geredet? Deswegen habe ich gesagt, nee, ich fahre nicht mit dir.
Paul kann es nicht fassen. Beide Männer sind so in ihrem Film, dass sie sich in die Ängste des anderen nicht hineinversetzen können. Hans winkt einem Taxi, das vorbeifährt, und lässt sich zur deutschen Botschaft bringen. Paul fährt hinterher, trotz seiner Irritation. Er will Hans immer noch helfen.
Dann haben wir geklingelt bei der Botschaft. Da kam also ein dänischer Pförtner raus. Und dem habe ich mein Problem erklärt, soweit möglich. Naja, und dann sagt der, ja, also das tut mir leid, aber kommen Sie mal nach Weihnachten wieder. Und da sagte ich, um Gottes Willen, da ist meine Mutter wieder nach Hause gefahren und ich sehe sie nie wieder.
Immerhin, Hans und Paul dürfen ins Pförtnerhäuschen. Da ist es warm und es gibt einen Tee. Paul stellt Hans viele Fragen. Der Pförtner telefoniert. Blöderweise hat Hans die Nummer seiner Mutter nicht. Insofern sitzt er immer noch auf heißen Kohlen. Aber dann die Erlösung. Hans kann noch in der gleichen Nacht in die BRD. Ein dänischer Polizist bringt ihn mit dem Schiff nach Puttgarden und übergibt ihn dem Bundesgrenzschutz. Hans kann jetzt endlich die Nummer seiner Mutter rausfinden und ihr sagen, ich hab's geschafft.
Dadurch hat sich natürlich mein Leben komplett geändert. Ich habe zwar manche Wendepunkte im Leben gehabt, aber das war wohl der wichtigste. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Paul, ein völlig fremder Mensch, hat ihm dabei spontan geholfen.
Er hat's gemacht, ja. Obwohl er auch Angst hatte und gedacht hatte, er wird reingelegt und man will ihn in irgendwelche Geheimdienstgeschichten reinziehen. Ja, ja, das war schon bewundernswert.
Hans wohnt zunächst im Notaufnahmelager in Gießen, dann in Berlin. Aber immer wieder denkt er an Kopenhagen. Wie er diese Stadt wohl jetzt wahrnehmen würde. In Freiheit und Sicherheit. Und er will Paul wiedersehen.
Also ich bin kurz vor Weihnachten 69 geflüchtet und bin schon im Mai 70 nach Kopenhagen gefahren mit meiner Mutter, um ihr alles zu zeigen. Und da haben wir ihn auch wieder getroffen. So, dann schauen wir mal. Das ist jetzt ein halbes Jahr später. Da stehen wir am Langer Linie Kai, wo das Schiff gelegen hat, von dem ich geflohen bin. Ja, da ist ein Bild von mir und meiner Mutter im Tivoli. Das ist es. Das ist das einzige Bild, was ich von ihm habe. hier ich und hier er.
Zwei junge Männer in einem dänischen Café, die sich an einem Tisch mit weißer Tischdecke gegenüber sitzen und sich anlächeln. Hans erfährt, wie Poul damals die ganze Situation wahrgenommen hat. Aber es gibt immer noch große Verständigungsschwierigkeiten.
Er war komplett fremd. Ich für ihn, er für mich. Wir haben ja dann auch sonst nicht so viel Kontakt mehr weiter gehabt.
Poul war zwar ein wichtiger Mensch in dieser existenziellen Situation, aber er wird kein wichtiger Mensch in seinem weiteren Leben. Mit der Stadt Kopenhagen bleibt Hans aber verbunden. Er macht sein Abi, lernt Dänisch und studiert sogar in Kopenhagen. Da sehen Poul und er sich ein drittes Mal. Aber sie werden auch jetzt keine Freunde.
Da kam leider heraus, dass wir politisch in sehr weit entfernten Welten lebten. Ich war sehr links, obwohl ich aus der DDR abgehauen war. Wenn ich jetzt sagen würde, er war rechtsradikal, dann kann ich das nicht mit irgendwas Konkretem verbinden. Vielleicht war es gar nicht. Aber für mein Gefühl damals, die Kommunisten, diese Drecksäcke, sollte man alle auf den Mond schießen oder was weiß ich was mit ihnen anstellen.
Die beiden sehen sich nicht wieder. Wir haben alles versucht, um ihn für diese Folge ausfindig zu machen. Aber Hans hat keine Adresse und über das dänische Adressregister oder das Auswärtige Amt haben wir ihn auch nicht gefunden. Poul lebt vermutlich noch irgendwo in Dänemark, mit seinen ganz eigenen Erinnerungen an diesen besonderen Tag kurz vor Weihnachten im Jahr 1969. Durch die Begegnung mit Poul hat Hans etwas Entscheidendes gelernt. Wie wichtig es ist, sich in Menschen, die Hilfe brauchen, die sich nicht auskennen, in einem neuen Land hineinzudenken und für diese Menschen da zu sein. Genauso wie Poul damals für ihn da war.
Durch die Flucht, aber vermutlich hätte ich auch ohne das, kümmere ich mich auch heute um Flüchtlinge und habe viel Kontakt zu Flüchtlingen und wir helfen ihnen. Da sind jetzt inzwischen gute Freundschaften entstanden. Es ist jetzt sogar oft so, dass sie uns helfen mit gewissen Sachen, die sie besser können. Zum Beispiel, wenn ich mit der modernen Technik Schwierigkeiten habe. Die sind alles junge Leute, die können das besser als ich. Und so ist das also durchaus inzwischen nichts Einseitiges mehr. Wir helfen ihnen, sie helfen uns.
Übrigens, seine alte Pelzmütze hat Hans immer noch. Irgendwo muss die doch rumliegen.
Habe ich sie hier oder im Schrank? Jetzt muss ich mal selber... Upsa. Ja, nee, hier auch nicht. Dann ist er wohl im Schlafzimmerschrank. Nicht zu genau hingucken. Die Mütze, die habe ich dann nur noch so zu Karneval angezogen. Und da ist sie. Hurra. Schwarzes Fell. Was für ein Fell das ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch zum Teil Synthetik. Vielleicht steht es hier drin sogar. Ach, guck an, die stammt also ursprünglich aus China. Und der hat halt so eine schöne Ohrenklappen, die man runter machen kann. Dann hat man die Ohren schön geschützt. Meistens, weil es irgendwie schicker aussieht, lässt man sie aber oben. Ja, ja, das ist auch wirklich das Einzige, was ich heute noch habe von meiner DDR-Zeit.
Das war Mein Mensch. Heute Hans im Glück. Autorin dieser Folge Petra Malwitz. Wenn ihr auch die anderen Folgen von Mein Mensch hören wollt, die ganze Staffel gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Juselewitsch. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, der eurem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat? Jemand, der euch in einer harten Zeit Mut und Stärke gegeben hat oder diesen einen Satz gesagt hat, der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Mein Mensch geht jetzt erstmal in eine kleine Pause. Schon bald geht's aber weiter mit neuen Folgen über lebensverändernde Begegnungen. Und vielleicht ist eine eurer Geschichten ja dann in der nächsten Staffel dabei. Also, ich freue mich auf die nächste Runde. Macht's gut und bis bald. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Host Natalia Juselewitsch. Komposition Wolfgang Peres. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Petra Malwitz und Karin Hutzler. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Und zwar für alle, die sich für Psychologie interessieren. Er heißt Innenwelt und ist von WDR 5. Verena Kapell spricht über psychische Probleme und Störungen. Mit PsychologInnen und PsychiaterInnen, mit Betroffenen und Angehörigen. Es geht um viele Themen, von Angststörungen bis Schizophrenie, von Alkoholsucht bis Burnout. In dem Podcast werden Fragen gestellt, die uns besser verstehen lassen, warum wir wie handeln. Neue Folgen von WDR 5 Innenwelt gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.